Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
Ab Freitag spüren wir es endlich wieder, das Flair der Ringe. Dann starten sie nämlich die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Tausende Athleten aus der ganzen Welt messen sich in mehr als 30 Sportarten beim größten Sportevent des Jahres. Und das hat natürlich ein besonderes Flair. Und das fangen wir in unserem gleichnamigen Podcast natürlich wieder ein. Wir packen das Flair der Ringe zu Olympia 2024 wieder aus, um euch, wie bei den Spielen in Rio, in Tokio, in Peking, wo wir es überall schon gemacht haben, nach jedem Wettkampftag am Abend alles Wissenswerte zum Olympiatag präsentieren und zusammenfassen zu können. Sportliches natürlich, Siege, Niederlagen, Enttäuschung, aber auch lustige Randanekdoten und alles, was das olympische Herz begehrt, wie in den letzten Jahren eben auch. Ich bin wieder dabei, Malte Asmus, aber in diesem Jahr habe ich einen neuen Mann an meiner Seite, der wirklich alles über Olympia und seine Geschichte weiß. Der Autor von Unnützes Wissen Olympia macht mit in diesem Jahr, Moritz Wollert. Hallo Moritz.
Hallo Malte. Schön dabei zu sein. Vielen Dank, dass du an mich gedacht hast und mich mit so völlig übertriebenen Vorschusslorbeeren bedacht hast. Natürlich weiß ich nicht alles über die olympische Geschichte, aber ein bisschen und gepaart mit deinen sportlichen Erfahrungen und Expertise werden wir da bestimmt viel Spaß haben in den nächsten 3 Wochen.
Na, das hoffe ich doch. Vor allen Dingen weißt du und weiß bestimmt auch ich einiges an unnützem Wissen. Und vor allen Dingen du als Experte, du hast das Buch ja geschrieben. Was sind denn deine unnützesten Lieblingsanekdoten aus den letzten fast 130 Jahren Olympischen Spiele?
Einerseits sind da natürlich viele humorvolle Geschichten dabei. Zum Beispiel wie Harry Priest, der 1920 bei den Olympischen Spielen mitgemacht hat, kurz vor seinem 100-jährigen Geburtstag beim Bankett gefragt wurde, ob er denn wüsste, wo die olympische Fahne vom damaligen olympischen Event verblieben ist. Die wurde nämlich nie mehr gefunden nach den Spielen in Antwerpen 1920. Und dann sagte der gute Mann doch ganz unverblümt, ja, klar, weiß ich, wo die ist. Die ist in meiner Sporttasche. Die hatte er vom Fahnenmast geholt und eingesteckt und sich auch nichts dabei gedacht. Und da damals ja Sensationen noch nicht durch Twitter und Internet und so durch die Welt verbreitet wurden, ist es wohl auch nie zu ihm durchgedrungen, dass die Fahne vermisst wurde. Das ist so eine humorvolle Geschichte. Gibt noch auch viele bewegende natürlich, an die man sich erinnert, so die Nazi-Spiele 1936, wie Lutz Long und Jesse Owens zusammen eine Freundschaft in der Weitsprunggrube entwickelt haben, entgegen aller schlimmen Umstände der damaligen Zeit. Aber am Ende der Fundus der olympischen Geschichte ist ja fast grenzenlos, ne?
Und es kommen bestimmt neue Anekdoten dazu, die lustig sind, die bewegend sind, die vor allen Dingen vielleicht auch sportlich dann für weitere Generationen dann zu überliefern sind. Von daher, zweiter Teil, der ist wahrscheinlich incoming bei dir. Und den ersten Teil, den hast du beim Kollegen Christian Sprenger vorgestellt und der hat dich mir auch empfohlen. Christian Sprenger, ihr kennt ihn bestimmt zu Hause als TV-Kommentator und Reporter und selbstverständlich auch als Podcaster. Sprenger spricht, heißt sein Podcast, absolute Hörempfehlung an dieser Stelle. Den Link zum Podcast findet ihr natürlich genauso wie den Link zu Moritz' Buch bei uns in den Shownotes. Moritz, du hast jetzt natürlich nachrecherchiert über die Spiele, die du eben schon kurz skizziert hast. Das war ja weit vor deiner Geburt. Wann begann denn deine eigene olympische Karriere, nenne ich es mal? Seit wann verfolgst du die Spiele?
Die ersten wirklich bewussten Spiele, würde ich sagen, waren die 92er-Spiele in Barcelona. Da kann ich mich an ein kleines Ferienapartment auf Sylt erinnern mit meinen Eltern, wo dann mein Vater und ich öfter mal auch früher vom Strand zurückgelaufen sind, um doch die wichtigen Entscheidungen des Tages verfolgen zu können. Dieter Baumann erinnere ich mich noch bildlich. Das Dream Team hat damals natürlich einen ganz großen Impact gehabt. Die US-Basketballer, die wohl größte Mannschaft, die jemals auf dieser Erde zusammengestellt wurde. Das war natürlich damals eine ganz, ganz große Show und hat ja auch nachhaltig Olympia doch verändert. Ne?
Mhm, definitiv. Und das Dream Team, eine Neuauflage des Dream Teams werden wir natürlich auch in diesem Jahr haben. Und vor allen Dingen haben wir einen deutschen Dream Teamer, wenn man so will, an der Fahne Dennis Schröder, der Mann aus der NBA, der Weltmeister im Basketball, wird die Fahne tragen können und dürfen. Bist du mit der Wahl des Publikums in diesem Jahr zufrieden? Also Dennis Schröder zusammen mit der Judoka, sagt man der Judoka? Ich glaube ja, ne?
Ich glaube ja, ja. So stand es zumindest eben in dem Zeitungsartikel, den ich gelesen
habe. Anna-Maria Wagner heißt sie natürlich und sie wird dann zusammen mit Dennis Schröder die Fahne tragen. Bist du zufrieden mit der Wahl?
Ja, am Ende ist es ja eine demokratische Entscheidung, wo auch viele Leute abgestimmt haben. Ganz subjektiv, selbst als begeisterter Basketballfan und halt auch beruflich stets in Kontakt mit dem Sport gewesen. Ich finde es eigentlich noch immer schöner, wenn es etwas unbekanntere Sportler machen, wie zum Beispiel Anna-Maria Wagner, ohne ihr jetzt zu nahe zu treten zu wollen, aber von der PR doch etwas anders als Dennis Schröder, weil am Ende steht Olympia ja immer ein bisschen oder sollte zumindest nach dem historischen Vorbild auch für den Amateursport verstärkt stehen und da finde ich es immer schön, wenn anderen Sportlern auch diese Bühne geboten wird. Aber natürlich ist ja auch eine Würdigung von Schröders Leistung, von der Leistung der Basketballer im letzten Jahr. Von daher also auch völlig, völlig in Ordnung.
Weil es nämlich auch genau zeigt, er ist ein Anführer und das hat er bei der WM der Basketballer natürlich unter Beweis gestellt. Ein Leader, der sich in den Dienst des Teams stellt und was man auch sagen muss, ist es natürlich auch ein Zeichen gegen Rassismus und das finde ich in diesen Tagen natürlich auch nochmal ganz, ganz besonders wichtig. Wenn wir jetzt vorausblicken. Die Eröffnungsfeier natürlich immer ein Highlight. Wir werden am Freitag natürlich in unserer ersten Sendung da drauf blicken und das Ganze dann ein wenig analysieren. Aber was sind noch so Dinge, auf die du dich jetzt bei Olympia, die du dich bei Olympia allgemein freust?
Sportarten im Fokus zu haben, die man sonst nie im Fokus hat. Also ich liebe es zum Beispiel Schwimmen zu gucken. Das Interesse lässt dann nach den Olympischen Spielen immer schnell nach. Und dann ist das auch diese geballte Ladung an sportlichen Entscheidungen, Events, Geschichten, an Drama, an herzerwärmenden Geschichten. Ja, oft sind es ja auch die kleinen Geschichten vom klassischen Motto, dabei sein ist alles. Und ja, das ist einfach für einen Sportbegeisterten sind das Festtage, ne? Ich denke, dir geht das sicherlich genauso.
Exakt genauso. Exakt die gleichen Beweggründe, mir das ganze Spektakel anzugucken. Von morgens bis abends wird hier der Fernseher laufen. In diesem Jahr werde ich es, glaube ich, ein bisschen anders machen als bei den letzten Mal. Dieses Jahr werde ich dann tatsächlich mal wieder die Hauptprogramme sozusagen gucken und weniger auf die Streams ausweichen, weil ich nämlich gemerkt habe, bei den letzten Olympischen Spielen, da bin ich dann in irgendwelchen Streams versackt und habe im Grunde gar nicht so wirklich diesen Überblick mitbekommen, den ich, du hast vorhin die Olympischen Spiele 92 in Barcelona zum Beispiel erwähnt, damals noch so mitbekommen habe. Meine ersten Olympischen Spiele oder Erinnerungen waren die Winterspiele 84 in Sarajevo, da erinnere ich mich aber eigentlich hauptsächlich nur noch an das Maskottchen, an diesen jodelnden Wolf, Hund, Fuchs oder was auch immer das war. Wutschko hieß der. Mehr habe ich da aber auch nicht mehr auf dem Zettel. Los Angeles war zu spät. Das durfte ich nicht so wirklich gucken. Seoul, da habe ich dann noch mehr Erinnerungen dran, aber vor allem eben Barcelona, da hing ich dann von morgens bis abends wirklich vorm Fernseher und habe eben alles mitbekommen, weil es damals noch nicht diese Ablenkung durch Einzelstreams gab. Die sind zwar toll, aber so Olympia ist ja auch von morgens bis abends wirklich durchgeführt zu werden und sich am Ende des Tages wirklich an alles erinnern zu können. Ist ja auch wichtig für unseren Podcast, dass wir dann auch das Wichtigste zusammenfassen.
Olympia bin ich auf jeden Fall Team Hauptprogramm. Da vertraue ich doch unseren bewährten Sendern. Und manche Kommentatoren verbindet man ja auch mit Olympia oder mit gewissen Sportarten. Und nee, da ist schon das traditionelle Oldschool-Fernseherlebnis ist doch eigentlich viel schöner.
Zumal seit Dirk Thiele und Sigi Heinrich nicht mehr zusammen kommentieren bei Eurosport. Seit Dirk Thiele fehlt, ist Leichtathletik für mich auch kein Eurosport-Event mehr.
Ja, da bin ich bei dir. Die beiden zum Beispiel als alter Leichtathletik-Fan. Arthur Bolden aus Trinidad war einer der Helden meiner Jugend, obwohl ich selber ungefähr die Sprintqualitäten einer Schnecke hatte, habe ich den beiden also immer sehr gerne zugehört. Ne?
Ich fand auch die Aussprache der englischsprachigen Namen, sollte man sich da nicht unbedingt abgucken, aber es hatte was ganz Eigenes.
Definitiv, definitiv.
Sagt dir das olympische Maskottchen in diesem Jahr irgendwas? Ich hatte jetzt eben Wutschko erwähnt, der mir nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist, aber die olympische Phryge oder wie das Ding da heißt, was in diesem Jahr Maskottchen ist, habe ich gestern in der Vorbereitung das erste Mal wirklich wahrgenommen.
Ja, für mich auch nicht so präsent. Witzige Geschichte, das berühmteste Maskottchen für mich nach dem Buch, das ich geschrieben habe, ist Waldi von 1972, der diesen Trend der Maskottchen überhaupt gestartet hat. Das wurde damals so stark gepusht, dass die Veranstalter in München sogar versucht haben, die Marathonstrecke durch die Stadt in der Form des Maskottchens laufen zu lassen. Also wenn Paris das nicht macht, dann kommen sie natürlich auch nicht an Waldi ran.
Waldi damals sehr progressiv, ein Dackel in Regenbogenfarben.
So sieht's aus.
Dann sind wir gespannt auf die Tage in Paris, auf das, was uns dort geboten wird. Weißt du, was meine Lieblingsgeschichte für die Eröffnungsfeier jetzt schon ist?
Hau raus.
Snoop Dogg wird einer der letzten Fackelträger bei den Olympischen Spielen bei der Eröffnungsfeier sein. Snoop Dogg und Fackel. Ich weiß nicht, ob da einer einen Gag machen wollte oder wie die darauf gekommen sind, aber es passt.
Ja, wir dürfen gespannt sein.
Ich hoffe, er kommt an und läuft nicht Schlangenlinien oder so.
Oder muss noch auf einem Boot fahren.
Ja. Ah, vielleicht auch das.
Das könnte ja auch gefährlich werden.
Wir werden all das natürlich hier im Flair der Ringe dann für euch beobachten und am Abend jedes Wettkampftages dann zusammenfassen. Bis dahin am Freitag. Moritz, ich freue mich.
Ich mich auch. Bis Freitag.
Und ihr abonniert am besten jetzt schon das Flair der Ringe im Podcatcher eurer Wahl. Dann entgeht euch nichts von Paris 2024.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.